mit dem Cover, waren das jetzt Personen, die Sie bei der Reise gesehen haben oder nicht?
Also das Cover ist gemacht worden von Illustratoren, nicht von mir. Und da ist auch kein Foto von mir verwendet worden, sondern die haben ein Foto verwendet aus einer großen Bilddatenbank im Internet, wo Journalisten ihre Bilder reinstellen können. Und da hatte ein Journalist in Mexiko einen Jungen fotografiert, von dem man aber nicht den Namen kennt. Also ein namenloser, junger Flüchtling. Und der schien uns vom Gesichtsausdruck her sehr gut zu passen. Er guckt so ein bisschen trotzig, so nach dem Motto, hey, egal welche Probleme es gibt, das schaffe ich schon. Aber auch so ein bisschen sehnsüchtig, so in die Ferne. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, den mit aufs Cover zu nehmen.
Was ist jetzt noch mit der Schreibblockade? Wie handhaben Sie das?
Ja, Schreibblockaden, ich habe zum Glück jetzt nicht allzu viel Probleme mit Schreibblockaden. Kommt aber natürlich immer mal wieder vor, dass man an Stellen kommt, wo man nicht weiter weiß. Bei mir ist es meistens so, dass ich versuche jetzt nicht krampfhaft irgendwie was aus mir rauszupressen sozusagen. Ich nehme mir dann eine kleine Auszeit. Ich gehe meistens so ein bisschen ins Grüne für 2-3 Stunden, wo mich nichts stört, wo mich nichts ablenkt, wo ich auf völlig andere Gedanken kommen kann. Und da ist es meistens so, wenn ich dann zurückgehe zum Laptop und dann kommen wieder die Ideen.
Was war das Schlimmste, was Ihnen Flüchtlinge oder Migranten bisher erzählt haben?
Oh, das waren ganz, ganz viele Sachen. Also sehr viele der Flüchtlinge haben mir was erzählt über Übergriffe der Polizei, über Überfälle von Banditen. Ein Junge hat mir mal erzählt, dass er tatsächlich beobachtet hatte, wie nicht er selbst, aber ein anderer Flüchtling wohl unter den Zug geraten ist. Er sagte, er wäre aufgesprungen auf einen fahrenden Zug und er hat es geschafft, er hatte sich festgekrallt, aber er sagte, ich hörte dann so einen Schrei und sah nur aus den Augenwinkeln so, wie jemand runterfiel. Und er sagte, aber ich hatte genug damit zu tun, mich festzuhalten, ich konnte mich darum in dem Moment nicht kümmern. Er sagte, ich bin dann hochgeklettert aufs Dach, habe mich da festgehalten und habe nach hinten geschaut, der Zug fuhr natürlich weiter. Und er sagte, ja, und dann lag einer quer auf den Schienen sozusagen. Er sagte, ich konnte jetzt nicht erkennen, wie schwer der verletzt ist und so weiter. Ja, das sind so Sachen, die manche von denen leider beobachten mussten. Und da kann man sich vorstellen, wenn man sowas mal mit angesehen hat, das verfolgt einen bis in die Träume.
Wie jung war der jüngste Flüchtling sozusagen, von dem Sie gehört oder dem Sie begegnet sind?
Also der Jüngste, dem ich persönlich begegnet bin, war 11. Und ich habe aber durchaus auch gehört, dass zum Teil noch Jüngere unterwegs sind. Aber 11, das war wirklich so der Jüngste, den ich kennengelernt hatte. Und das war wirklich so ein Fall, wo ich dann auch gedacht habe, also ja, das ist schon so, dass der eigentlich keine Chance hat, diese Reise in die USA zu schaffen. Und dass der eigentlich also zumindest noch mal 2-3 Jahre warten sollte.
Wie haben Sie geschafft, das Ganze zu erleben? Sind Sie selbst mitgereist oder haben Sie das Ganze nur gehört? Wie war das?
Also ich hatte selbst so einen kleinen Mietwagen von einem Flughafen in Mexiko. Und den habe ich benutzt, um sozusagen parallel zur Bahnstrecke Richtung Norden zu fahren. Und habe so ungefähr die südlichen 500 bis 600 Kilometer der Bahnstrecke, die habe ich abgefahren mit diesem kleinen Wagen. Und habe dann versucht, von den Straßen über irgendwelche Feldwege zur Bahnstrecke hinzukommen und da so viele Flüchtlinge wie möglich zu sprechen. Habe auch mit anderen Leuten gesprochen, mit Zugführern, mit Polizisten, mit Leuten, die entlang der Strecke leben, wie die das so mitbekommen. Das hat so einige Wochen gedauert und dann ja, hatte ich genug Geschichten von allen möglichen Leuten sozusagen zusammengesammelt.
Wenn man Autor ist, kann man da sich ein gutes Leben mit aufbauen oder muss man Geldsorgen fürchten?
Tja, es kann beides passieren. Ich meine, wenn du als Autor anfängst, weißt du natürlich noch nicht, auf wie viel Interesse deine Bücher stoßen werden. Ja? Mhm. Hoffst natürlich, dass viele Leute die lesen möchten und die dann im Idealfall auch kaufen. Aber du weißt das ja nicht. Ne? Du bist als Autor bist du sogenannter freier Künstler. Das heißt, du hast kein Gehalt. Du musst darauf hoffen, dass sich die Bücher verkaufen, denn nur dann verdienst du auch Geld. Verdienst allerdings immer nur so ein paar Prozent an einem Buch. Also selbst wenn ein Buch im Laden, sagen wir mal, 15 Euro kostet, verdienst du als Autor vielleicht 1 Euro oder 1,50 Euro, so oder dazwischen irgendwo. Ne? Das heißt, man muss schon auch eine Menge Bücher verkaufen als Autor, um davon alleine leben zu können. Deshalb haben viele Autoren und Autorinnen auch noch einen Nebenjob oder einen Zweitjob. Ne? Und dann gibt es natürlich einige wenige, die so viele Bücher verkaufen, dass sie davon total reich werden. Das ist aber etwas, was man selbst auch nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen kann. Denn du weißt vielleicht, die Bücher, die sich total viel verkaufen, sind nicht immer automatisch auch die literarisch besten. Und manche, die literarisch total gut sind, verkaufen sich kaum. Die Welt ist nicht immer gerecht, sozusagen. Und deswegen, wenn du dich dafür entscheidest, Autor zu werden, ist es so sozial gesehen natürlich ein bisschen unsicher. Wenn du Lehrer wirst, ja, dann bist du besser abgesichert. Im Idealfall bist du Beamter, auf Lebenszeit, dann kriegst du dein Leben lang dein Geld. Und das hast du als freier Künstler eben nicht.
Vielen Dank.
Wunderbar, danke dir auch.